Normalerweise reden wir an dieser Stelle vor allen Dingen über Mario Games, aber es gibt dann noch ja andere Nintendo Franchises, über die wir auch mal reden wollen. Und heute sprechen wir über The Legend of Zelda oder wie dieser grüne Typ heißt. Los geht's mit dem 86-Bit-Podcast. Hallöchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Yeah, hallo.
Willkommen zu einer neuen Folge des 86-Bit-Podcast. Ja, doch, sind wir hier richtig gelandet.
Hast du dir richtig gemerkt, die Zahl?
Gott sei Dank. Ich musste noch zweimal nachlesen, aber weißt du, da hast so viele Zahlen im Kopf,
ja,
um
voll.
Sich die alle zu merken. Wie soll man das machen? Du warst Densen 87,
ja? Ja, na klar. Schon immer. Man kennt es.
Gott sei Dank habe ich das doch. Das wäre ja jetzt peinlich.
Ja. Matthias, wie ist die Lage?
Gut. Soweit. Bei dir?
Auch.
Schön.
Ja.
Nee, es ist Mai. Der Wonnemonat Mai.
Ja.
Es ist sonnig draußen. Die Sonne scheint. Das hebt die Stimmung, hebt die Laune. Insofern kann ich mich eigentlich gar nicht beklagen.
Ist wirklich so, ne? Man ist schon besser. Also ich persönlich bin deutlich besser drauf, wenn es schönes Wetter ist.
Das Leben viel mehr ist einfach besser. Energie, es ist so.
Ja.
Und auch einfach mal wieder abends wieder draußen was machen können und entspannt und nicht 1000 Schichten anziehen, um rauszugehen und
ja, voll.
Ah, ich genieße das sehr.
Ich auch. Die aktuellsten News von der Terrassenfront sind, es ging etwas vorwärts. Es gibt jetzt ein Untergerüst. Sieht allerdings noch bei Weitem nicht nach einer Terrasse aus. Aber man kann zumindest erahnen, wo das ganze Ding dann denn irgendwann bald steht. Also weiterhin Daumen drücken, toi, dass das irgendwann fertig wird.
Daumen bleiben gedrückt, aber kann man denn jetzt schon drauf sitzen?
Nein. Ist dann nee. Also du könntest, nee, du musst dir das so vorstellen, dass es einfach so ein Stahlgerüst ist, so ein Grund, wie so ein Stahlboden. Einfach viele Träger sind nebeneinander platziert zu so einem Rahmen. Und da kommt jetzt das Holz drauf. Also du könntest auf diesen Trägern sitzen, aber wäre, glaube ich, auch ultra heiß, wenn die Sonne da drauf knallt, auf so Stahlträger. Ich glaube, das wäre wirklich gar nicht gut.
Okay, fair. Also sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie fertig ist die Terrasse?
So eine 3?
Okay. Da ist noch ein bisschen was zu tun.
Ist auf jeden Fall noch was zu tun. Aber ich bin guter Dinge, weil jetzt hat es ja mal endlich angefangen und das war ja das, worauf ich so lange gewartet habe.
Jetzt geht's endlich voran.
Yes.
Und Progress ist gut, wie wir wissen. Hier, man sieht, es ist Progress vorm Haus.
Ja, genau so.
Sehr gut. Der Sommer bringt halt alles.
Ja, total.
Bringt ja, Matthias. Auch Energie.
Das wird ja heute spannend, ne?
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Das wird ja spannend. Da machen wir wirklich so ein Riesenthema jetzt auf.
Ich weiß auch nicht, welcher Vogel uns da geritten hat.
Ja, aber das ist ja geil. Weil ich bin mir sehr sicher, in der Regel ist es ja so, dass Mario-Fans auch Zelda-Fans sind. Ich glaube, es gibt sehr wenig Leute, die Mario voll abfeiern und dann bei Zelda-Spielen sagen, oh. Obwohl das ja was ganz anderes ist.
Das stimmt schon. Aber es ist halt beides so auch eine Generationsfrage, oder?
Ja, glaube ich auch. 100%. Du bist halt selten nur mit einem von den beiden Dingen groß geworden. Das geht ja gar nicht. Dafür gab es nicht genug Auswahl an Spielen. Das heißt, mochtest du eins, warst du generell interessiert an Videospielen, hast du halt auch beide erlebt.
Ich wollte doch, also es sind ja grundsätzlich, Mario und Zelda sind beides System-Seller gewesen.
Ja.
Das heißt, du hattest schon immer automatisch beide. Das ist so wie ein Gameboy ohne Tetris zu haben, funktioniert halt nicht so.
Nee, das waren die Titel für Nintendo. Das war das, warum ein Sega irgendwann mit einem Sonic reagiert hat. Oder das sind die Dinger, warum Nintendo so erfolgreich heute noch ist. Das sind wichtige Spiele.
Ich überlege gerade, wo das aufgehört hat. Ob das irgendwo mal zu einem Punkt kam, wo das nicht automatisch hieß, dass man sich die beiden geholt hat. Weil ich meine, es gibt jetzt die Switch. Ich glaube, es gibt sehr viele Switch-Besitzer.
Ja.
Die weder Odyssey noch Breath of the Wild, Tears of the Kingdom haben.
Ja, wir können es ja mal zurückgehen. Glaubst du, es gibt viele Wii U-Besitzer, die Wind Waker haben, aber nicht 3D World?
Also ja, ich da glaub, schon Wii U ist schon schwierig. Ja. Aber da war es auch nicht Wind Waker, da war es ja Twilight Princess, ne?
Auf der Wii U?
Ja, weil das ist ein HD-Remaster von Wind
stimmt.
Waker. Aber es war eigentlich mehr Twilight Princess. Oder war das, nee, Twilight Princess?
Naja, auf der Wii U gab es kein Twilight Princess. Der Wii U kam ja nur...
Stimmt, auf der Wii U kam Breath of the Wild.
Genau.
Stimmt. Stimmt. Ja, okay, die Wii U habe ich auch geskippt, aber da siehst du schon, die Wii U, ich glaube, das ist auch schon kein Maßstab.
Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir beim NES auf jeden Fall beides hatten, aber dass man beides irgendwie gespielt hat. Beim Super Nintendo, also bin ich mir auch sehr sicher, dass jemand, der Super Mario World spielt, auch Link to the Past gespielt hat.
Total.
Und
ja, N64? Genauso
beim N64.
100%. Auch. Ja. Safe. Game Boy wollte ich noch sagen, ist so...
Ja.
Also ich habe Link's Awakening nicht gespielt damals, obwohl ich ja auch Gameboy hatte und so.
Ja.
Also irgendwie bin ich um das Spiel drum rumgekommen. Ist noch so eine kleine Ausnahme irgendwie, aber
kam ja eigentlich auch schon deutlich später, ne? Ist das nicht auch ein Ding? Dass das natürlich, ob du jetzt, es kommt eine neue Konsole und natürlich kommt dann da schnell ein Zelda und Mario Spiel, dann hast du die beide, aber beim Gameboy kam doch Link's Awakening deutlich später. Meine ich jetzt, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, das kam ja nicht zum Release oder auch nicht in der Nähe des Releases vom Game Boy raus.
Nee, das stimmt, das war später, aber es gab ja dann auch nochmal das DX-Remake und so, also das hätte sich ja nicht gelohnt, wenn es zu spät rauskam.
Ja, das stimmt.
Ich guck gerade. Okay, Initial Release Date, 6. Juni 93.
Okay.
Ja, der Game Boy,
ist es ja nicht so früh. Kam der nochmal? Also, der kam 90?
Der kam April 89, ja, vier Jahre später,
ja, da kommen wir dann. Das ist schon weit weg vom Release, ne?
Das stimmt, da hatte jeder schon Super Nintendo so und
genau,
war dann nicht mehr so.
Das sind halt so die Dinger. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber beim NES würde ich wirklich sagen, da ist man nicht drum rumgekommen.
Ja, die goldene Cartridge und alles, ne? Ich meine,
da geht's ja schon los.
Legendenstatus.
Ja, total. Ich habe ja schon rausgehört, dass du, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie das alles so bei uns angefangen hat. Und bei dir ging es ja eine Generation später erst so richtig los. Also richtig. Du bist ja Super Nintendo Kind, Link to the Past, da bist du zu Hause, Super Mario World. Hast natürlich auch mal NES gespielt, aber das war noch nicht so richtig dein Ding, weil du keine eigene hattest und nicht so viel Zeit damit verbracht hast. Richtig?
Genau. Das ist korrekt. NES habe ich erst meinen eigenen seit 5 Jahren.
Ja.
Aus Sammlergründen mal geholt. Ich glaube, ich hatte ihn einmal, wenn überhaupt, angeschlossen. Ich habe auch die NES-Mini-Konsole leider verpasst. Deswegen hatte ich dir da auch irgendwie nicht die Gelegenheit, da irgendwas großartig nachzuholen.
Ja.
Das hat sich jetzt wirklich erst in der letzten Zeit ergeben mit dem Switch Online-Angebot.
Ja.
Und da habe ich mal hier und da in ein paar Sachen reingespielt, aber NES ist so ein kleiner blinder Fleck in meiner Spielehistorie und dementsprechend habe ich halt auch das Original The Legend of Zelda noch nicht richtig gespielt. Schande auf mein Haupt.
Ja, aber das macht es vielleicht heute ein bisschen spannend, weil du es ja wirklich noch nicht ganz gespielt hast. Du hast es bestimmt mal natürlich irgendwo gesehen und wenn es in irgendwelchen Speedruns ist, aber du hast halt wahrscheinlich nie so richtig erlebt, wie ist es da eigentlich alles zu erkunden. Und ich würde jetzt ja auch einfach mal davon ausgehen, wenn man NES nicht so in der Kindheit erfahren hat und lieben gelernt hat, ist es ja wahrscheinlich auch eine Konsole oder die Spiele auf dieser Konsole sind ja auch, wenn man sie dann heute das erste Mal spielt, vielleicht auch manchmal salzig und frustrierend.
Ja. Doch, ja, also ich glaube, das ist ein faires, eine faire Einschätzung. Ich habe jetzt in der Tat in der Vorbereitung auf heute gedacht, zockst du da mal rein und ich hatte eine schöne lange Zugfahrt vor mir.
Ja.
Und dann habe ich da mal so schön, ich glaube, so 2-3 Stunden reingespielt. Wir hatten ja drüber geredet und du meintest ja, das ist ja gar nicht so lang. Naja, nee. Wirst noch ein bisschen rumsuchen, aber in 4 Stunden hast du das Ding durch.
Ja.
Ich so, ja, okay, dann, also wie tief wird das schon gehen? Und du hast ja schon was gesehen, das wird ja schon irgendwie funktionieren. Ja, die NES-Frustration hat dann doch irgendwann eingesetzt. Also,
ja.
Das war erstmal so ein bisschen mit den Mechaniken klarkommen und so. Das ist schon, es ist halt eine andere Generation an Gaming, ne?
Definitiv. Ich meine, das Spiel ist natürlich auch absolut todeskryptisch. Du kriegst ja da quasi Textboxen sind drei Wortsätze. Also viel mehr gibt's da ja gar nicht. Ich meine solche ikonischen Sätze wie It's dangerous to go alone, take this. Das ist natürlich der Satz des Spiels. Sind aber auch schon viel Text für einen NPC. Und da ist ja so gut wie gar kein Hinweis, was du eigentlich tun musst und wo du eigentlich hin musst. Und wenn man dann nicht irgendwie sowas wie einen, ja, die Anleitung dabei hatte, die du ja wahrscheinlich nicht dabei hattest, oder die ausgedruckte Map, ist das schon ein ganz schön frustrierendes Spielchen, bin ich mir sehr sicher, ja.
Das auf jeden Fall, also ich kann ja mal so ein bisschen meine ersten Steps nachzeichnen. Das Ding war, wie gesagt, also ich weiß ja, dass es ein NES-Spiel ist und so ein bisschen habe ich gesehen, deswegen bin ich da auch schon rangegangen mit, okay, na, Erwartungen ein bisschen runterschrauben, so. Und dann bin ich da schon reingelaufen und habe schon gedacht so, ah ja, okay, so steuert sich das, bisschen clunky, klar, NES-Steuerung, ne, vier Richtungen und den Gegnern ausweichen ist so eine Sache und naja, die Gegner tauchen einfach direkt vor dir auf und ja, du wirst einfach unweigerlich getroffen, wenn du nicht weißt, was kommt. Das ist sehr viel Trial and Error da rumlaufen. Aber das habe ich auch alles akzeptiert, weil ich dann auch so dachte, ja komm, ne, ist halt NES-Zeiten damals. Ich habe noch überlegt, gab's das in der Arcade? Gab's The Legend of Zelda gar nicht, ne?
Nein, würde mich wundern. Also ich kann es jetzt auch nicht beschwören, aber das sehe ich jetzt auch nicht als Arcade-Game irgendwie.
Nee, eben, ne? Aber naja, man weiß es nicht so richtig,
ja,
ob es irgendwo doch eine obskure Arcade-Maschine irgendwo rumsteht, aber. Nee, aber dann dann auch dieses, okay, du stirbst irgendwo auf der Map und landest immer im ersten Screen. War dann auch immer so, okay, ich bin ein bisschen an den Arsch der Heide gelaufen, ganz nach oben, ans hintere Ende der Map und dann trifft dich einer und dann bist du tot und du startest ja nur mit drei Herzen.
Ja.
So, du hältst ja nicht viel aus. Und dann habe ich noch relativ schnell den ersten Dungeon gefunden. Ich vermute, dass es der erste war, keine Ahnung, steht ja nirgendwo wirklich dran.
Steht es doch, wenn man reingeht, oder? Steht oben immer, welches Level es ist.
Oh, das könnte sein.
Ja, Level 1, Level 2, Level 3 oder sowas steht dann
da. Ich meine, es war Level 1. Ja. Das ist auf jeden Fall der Boss mit dem, das ist der grüne Drache.
Aber den gibt's ja auch ein paar Mal.
Ach, den gibt's ein paar Mal, ja, ja. Okay, ja gut.
Aber ja, könnte schon sein, dass du dann wahrscheinlich den ersten.
Ich vermute mal, weil das war einfach ein offener Dungeon und ich bin einfach rein und alles cool.
Ja.
Und den habe ich auch durchgespielt und da war ich noch guter Dinge. Da dachte ich auch so, ah ja, okay. macht schon Spaß, ich komme zurecht, ein bisschen in die Steuerung reinkommen, nicht schlimm, ich brauchte die Rückspulfunktion nicht, alles cool.
Okay, ja.
So, das war so der Einstieg.
Ja, okay. Klingt ja erstmal noch ganz gut, ne? Und ich kann das nachvollziehen. Ja, aber wenn wir dann nochmal einen Schritt zurückgehen vielleicht, so storytechnisch, ja, gibt das Spiel dir natürlich auch nicht sehr viel. Also es gibt, wenn man das Game startet im ursprünglichen NES, gibt's halt schon so ein bisschen Text, aber wirklich also minimalistisch, wie das für ein NES halt gewohnt war. Und die eigentliche Story, wie das ja auch nicht untypisch war, kriegst du eher aus dem Heftchen, das dann beigelegt ist. Oder ja, aus irgendwelchen Nintendo-Magazinen, wo du dann natürlich noch ein bisschen mehr Hintergrund Wissen bekommst. Denn man muss darf man nicht vergessen, ich meine damals, als das Spiel rauskam, ja heute, jeder kennt Link, jeder kennt Zelda, das ist halt so, ja klar, und die sind in Hyrule, so wie immer, und der rettet die und man sucht jetzt Triforce und so, klar. Aber das war da ja damals einfach was ganz Neues. Und ist natürlich dann auch schwierig auf einem NES-Gerät, die Story dann irgendwie rüberzubringen, die ja wahrscheinlich schon in den Köpfen der Entwickler gar nicht schlecht war und ausgearbeitet war. Und dann muss man natürlich gucken, wie verpackt man das irgendwie im besten Fall in so ein paar Sätze. Und da finde ich auch, muss ich sagen, hat das Spiel das auch nicht besonders gut gemacht. Aber durch die ganzen Begleitheftchen und so weiter, die es dann gab und um die ganze Faszination, dann um das ganze Game, hat sich natürlich dann die Story auch irgendwie verbreitet. Aber das Spiel an sich gibt dir ja sehr wenig
richtig
von der Geschichte.
Aber wie viel war denn damals schon so da? Also ich meine jetzt auch mit dem Drumherum und allem. Also klar, Link als Name, der stand.
Der Bösewicht.
Ganon als Gannon. Der Bösewicht, genau. Und natürlich Zelda,
genau,
im Titel.
Zelda. Und es gab Hyrule. Hyrule auch genau. In Zusammenhang mit dem Triforce, das aus drei Teilen besteht. Also in dem Teil besteht es ja aus 8 Teilen, das zusammengesetzt wird, aber ich weiß nicht, ob es im Spiel klar wird, aber diese Idee von einem Triforce der Macht, einem Triforce der Weisheit und so weiter, gab es dort zumindest schon. Ich weiß nicht, ob das Spiel das vermittelt hat. Aber ja, man macht sich, und das sind ja so die typischen Zelda-Elemente, man macht sich auch in diesem Teil schon auf der Suche nach den Triforce-Teilen, um am Ende mächtig genug zu sein, um Ganon zu bekämpfen. Und das sind ja so die gängigen Formeln, die sich ja bis heute durch jedes Zelda-Spiel ziehen. Und die wurden da halt auch schon auf alle Fälle gesetzt.
Die waren schon da. Ja, nee, das stimmt. So, darauf haben sie dann aufgebaut. Ich meine, das ist auch klassisches Nintendo-Ding. Wenn man das einmal sieht, wie sich gewisse Sachen halt einfach durchziehen, das ist bei Zelda noch offensichtlicher als bei Mario, aber Mario ist genauso. Es sind so ein paar feste Dinge, die immer wieder kommen.
Ja, total. Und auch betrachtet jetzt, wenn man sich mal die Zeit anguckt, als das rauskam, das, was heute so selbstverständlich ist für jedes Zelda-Spiel, ist da schon was ganz Besonderes. Also wir haben eine offene Welt, die ja vielleicht sogar aus heutiger Sicht, würde man sagen, viel zu offen ist. Also du kannst ja schon viel zu viel erreichen, wo du eigentlich nicht hin solltest und wo du natürlich super frustrierend sehr schnell stirbst. Aber das war schon was Besonderes zu sagen, wir haben einfach eine offene Welt und diese Zelda-Formel, dass man in einem Dungeon ein Item bekommt, das ist heute so super selbstverständlich, aber das war da ja, wurde da etabliert und dieses Item hilft dir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiterzukommen. Also so diese Metroidvania-Elemente, sag ich mal. Du kriegst jetzt einen Double Jump oder du kriegst da jetzt das Floß in The Legend of Zelda, um dann auf der Overworld weiterzukommen. War ja jetzt nichts, was schon in 100.000 Spielen vorhanden war und ist schon super innovativ gewesen.
Das stimmt. So, dass sich das, habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber ja, dass sich das so weiter erschließt und man Progress-Items findet in dem Sinne.
Ja,
das war schon innovativ, das stimmt.
Ja, und das meinte ich gerade mit die Welt ist vielleicht zu offen. Also wenn man mich fragt, würde ich sagen, ist das aus heutiger Sicht einfach, du wirst zu wenig an die Hand genommen und kannst zu viel schon direkt am Anfang mit deinen drei Herzen erreichen. Ich meine, es geht los, dass du nicht mal ein Schwert hast. Jetzt muss man dazu sagen, man startet an einem Screen und da ist ein Eingang und da gibt's das Schwert. Aber theoretisch musst du auch nicht da reingehen. Und das Spiel sagt dir auch nicht, geh jetzt mal kurz da rein, sondern du könntest auch einfach mal nach oben gehen oder nach rechts. Und dann hast du halt nicht mal irgendwas, um zu kämpfen. Und
das ist, ja, vor allen Dingen, man muss auch, glaube ich, noch insofern den Schritt zurück noch weitermachen, weil es ist nun mal das NES. Das war für viele die erste Konsole und die erste Connection mit Videospielen überhaupt. Die Tatsache, dass das Spiel einfach nur startet, da ist eine Figur und dann, okay, du kannst die Figur bewegen, aber also ob die Leute, die dieses Spiel angefangen haben, direkt wussten, dass, wenn sie an den Bildschirmrand gehen, auf einen anderen Screen kommen, das zeigt dir das Spiel nicht. Ich glaube, das wissen sie vielleicht noch, aber dass dann auch noch ein schwarzes Viereck, was da an dieser Wand ist, als ein Höhleneingang ist, weiß ich nicht, ob das nicht sogar schon viel Wissen ist, was vorausgesetzt wird. Ja. Oder wenn man jetzt mal zurückdenkt, da haben wir in der Super Mario Bros. Folge drüber geredet, wie fantastisch da der erste Screen auch einfach als Tutorial funktioniert und dir das Spiel beibringt und dir Raum gibt zu experimentieren und dich dann langsam voranbringt. Das hast du da nicht.
Nee. Das hast du überhaupt gar nicht. Du kriegst ja wirklich, dass du hast ja einen Speicherstand am Anfang, den du auswählst, gehst ins Spiel, es gibt nicht ein Wort oder sowas. Also du spawnst einfach an dieser Stelle, warum auch immer. Also das wird ja überhaupt nicht erklärt. Du spawnst in diesem Screen, wo dieser Höhleneingang oben ist. Ende. Ja. Das war's. Keine Story, nichts. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Also ich glaube, wenn man den Titlescreen kurz stehen lässt, gibt es ein bisschen Text. Aber es so gut wie nichts. Und du bist einfach dieser Dude, dieses Elfending in grüner Klamotte. Du weißt eigentlich gar nicht, was jetzt eigentlich passiert. Und das ist schon speziell. Das muss man halt einfach auch in der so sehen, dass es halt in der Zeit damals, vielleicht im Vergleich auch zu einem Super Mario Bros., wirst du da einfach extrem wenig an die Hand genommen. Ich habe hier, finde ich nämlich ganz passend und schön, die OVP von dem Spiel. Und ich würde, glaube ich, gerne mal den Text hinten lesen, weil der wirklich geil ist. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist halt, wie gesagt, wann kam das Spiel raus? Man müsste ja auch draufstehen. 90. 90?
Nee. 90?
Steht doch zumindest auf der Packung, aber ja gut, wie kann ich das denn jetzt nicht mal wissen? Muss ich kurz nachgucken. Europa. Tja. Ja, gut. Also in der Packung steht 90.
90? Aber das war doch nicht die erste Auflage.
Nee, nee, nee. Dann ist das wahrscheinlich hier eine neuere, was auch immer. Ja, aber das müssen wir gleich, weil das finden wir jetzt gleich schon raus. Aber ich würde 86, trotzdem gerne mal den Text natürlich lesen.
86, ja.
Bitte?
86 natürlich.
Oh Gott. Und dann ist es auch noch 86. Oh Gott. Ja gut,
in hätte man Japan wissen können. 86, hätte man wissen müssen.
Ja, egal. Der Text ist nämlich ganz witzig. Und ich glaube, hier auch hier ist, wie so häufig auf den OVPs, auch super schlecht übersetzt worden. Und man fragt sich, was zur Hölle ist da los? Wir hatten das ja schon mal Mario Land, wo der Text war ja echt fast Comedy. Und der ist, glaube ich, hier auch nicht zu verachten. Ich würde mal kurz lesen, ist auch nur ein kleines Stückchen. The Legend of Zelda, stelle dich der Herausforderung eines grenzenlosen Abenteuers. Herzlich willkommen bei der Sage von Zelda. Wo der einzig hörbare Laut des Pochens deines Herzens ist. Wo du durch tiefe Wälder streifst, wo dich bei deinem Versuch, wieder Frieden in dem Land Hyrule zu schaffen, Seen, Berge und labyrinthartige Burgverliese erwarten. Was zur Hölle? Stell dir vor, du warst ein Kind in Karstadt und hast damals das gelesen. Ich meine, da waren wir noch zu jung, wir haben es vielleicht nicht gelesen.
Nee.
Aber ja. So, es geht noch weiter. Wo dich auf deinem Wege Taktiken und Witzroben, das sind wahrscheinlich schlecht übersetzte Gegnernamen, und eine endlose Phalanx anderer skrupelloser Kreaturen herausfordern, denen jedes Mittel recht ist, dich von deinem Vorhaben abzuhalten. Die verloren gegangenen Bruchstücke des dreifachen Macht der Weisheit zu finden. What the fuck? Der dreifachen Macht der Weisheit zu finden. Aber verzweifle nicht. Mit ein wenig Glück und sehr viel Mut wirst du alle Widrigkeiten überwinden und die Bruchstücke der dreifachen Macht vereinen, um das Geheimnis der Sage von Zelda zu enthüllen. Ja, da bist du doch schon abgeholt, oder? Da
also hast du
die 60 Mark aus dem Portemonnaie sofort gezückt, hast gedacht, ab zur Kasse damit. Und dann gibt's nach unten so einen kleinen Nachtrag, da steht, The Legend of Zelda, dick geschrieben, ist eines der stärksten Videospiele, die wir jemals programmiert haben. Um dir auf deinem Weg zu helfen, enthält das Aktionspaket von Zelda Karten von Hyrule, und das meinte ich halt, das ist auch sehr hilfreich und die hast du mit Sicherheit nicht gehabt. Nutze sie, um deinen Weg durch die geheimen Welten zu finden, der dich vor der verlorenen Fragmente der Dreifach, ja, bla bla bla. Und, und Zelda wurde so programmiert, dass alles, was du auf deiner Reise findest, gespeichert wird. So brauchst du deine Suche nie mit leeren Händen beginnen. Ja, das war halt was Besonderes.
Das ist auch schon, ja, eine Speichereinheit. Genau. Gab's auf dem NES nicht bei vielen Spielen.
Nein, da hattest du gerne mal ein Passwort, aber da war eine Batterie drin und du konntest tatsächlich speichern. Und ich finde das sehr, also es ist wirklich Nostalgie pur, das zu lesen. Die Leute hatten auch irgendwie einen anderen Style, so einen Text zu schreiben, oder?
Ja, also, ja, Gottes Willen.
Warum schreiben die das so seltsam?
Ja, weil die Leute, die das draufschreiben, keine Videospiele gespielt haben.
Ja.
Ja, na klar. Also in Japan werden die Entwickler selber das draufgeschrieben haben. Wenn du Glück hast, ich weiß nicht, wie es in Amerika war, aber letztendlich hast du da nur die Texte übersetzt. Weil da waren ja keine Leute, die da Expertise von hatten oder wussten, was sie da wirklich meinen. Die haben ja Texte genommen und übersetzt. Und dann kommt halt sowas drauf. Ja, übersetzt jetzt Triforce in dreifache Macht oder
lässt es ein eigener Begriff? Wer weiß, ob die Leute, die es übersetzt haben, überhaupt wussten, dass es sich da um ein Videospiel handelt. Also, oder haben die einfach einen Text bekommen? So, das ist deine Arbeit, das jetzt zu übersetzen, wofür auch immer.
Ja. Ich sag mal, Google Translate gab es noch nicht.
Nein.
Aber ja. Naja. Da wird schon irgendwas sein. Ja,
aber finde ich schon sehr kultig. Und hinten steht halt extra drauf, nutze die beigefügten Maps, damit du dich nämlich zurechtfinden kannst.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass die beigefügten Maps dann irgendwie erst bei der 90, also bei der Version von 1990 dabei waren.
Ja, das mag sein, das mag sein. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich kannte es auch nur so.
Ja, gut, ich meine, es hilft sicherlich. Also ich habe nochmal genau nachgeschaut. Es kam im Februar, 21. Februar 86, kam es fürs Famicom in Japan zuerst raus.
Ja, 2 Tage vor meiner Geburt, okay.
Guck mal. Und dann am Ende die NES-Version für Nordamerika am 22. August 87, also über ein Jahr später.
Ja.
Und dann nochmal ein paar Monate später, 15. November 87, die PAL-Version.
Mhm.
Ja. Also ist ein gutes Geburtsjahr.
Ja, okay. Also der Hinweis mit der Map, ist, glaube ich, tatsächlich, ich meine, damals hat ja niemand gedacht, es wird mal jemand ohne dieses Heft spielen oder ohne die Map, weil wie? Also, es wird ja niemand als ROM runterladen oder irgendwie raubkopieren, ja, das ist ja komplett unlogisch. Also jeder, der das Spiel besitzt, hat auch diese Karte. Da kam ja gar kein Weg dran vorbei. Das ist halt, also es wurde halt auch wirklich vorausgesetzt, dass du die hast. Und das macht ja auch das Spielerlebnis deutlich besser.
Aber wobei, also ich muss sagen, ich war jetzt, also ja, die Map hätte geholfen. Ich hatte jetzt aber auch in den Stunden, die ich gespielt habe, jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht wüsste, was kommt. Also klar hilft das, aber ich so grob orientieren konnte ich mich dann schon. So irgendwo oben dann nördlich des Sees oder so, da wurde es dann schwieriger, aber grundsätzlich.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch da Zelda schon wieder so ein typisches Zelda-Ding eigentlich auch schon damals etabliert hat, dass es so eine Art Biome gibt irgendwie. Ne? Dass du erkennst, du bist jetzt hier in einem Wald von Hyrule und oben sind die Berge und links ist die Wüste oder was auch immer und der Friedhof. Und das zieht sich ja eigentlich auch bis heute in, obwohl bei Breath of the Wild und obwohl da auch, ne? Nur halt alles ein bisschen auch größer. Ne? Und ja. Ja, das hilft natürlich bei der Orientierung, weil du weißt grob, jetzt bist du in diesem grünen Gebiet oder in dem braunen Gebiet. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Denn was das Spiel nicht macht, ist dir eine Map geben, so wie man es vielleicht bei Link to the Past kennt, dass du die Taste drückst für eine Map, sondern du hast eigentlich nur oben links so ein kleines Feld, das dir ja zeigt, in welchem Abschnitt du von der gesamten Spielwelt bist, ohne dass die irgendwie Wege oder diese Biome zeigt, sondern es ist einfach nur so ein graues Feld und du kannst dich daran orientieren, ob du jetzt eher links bist von der Spielwelt oder eher rechts oder eher im Süden oder was auch immer.
Ja, ob es dann noch irgendwo weitergeht oder ob du schon am Rand der Welt bist.
Genau. Und das ist eigentlich alles, was das Spiel dir gibt, zumindest auf der Overworld. In den Dungeons ist es dann so, auch da die klassische Zelda-Formel schon, Map und Kompass, alles gibt es, kleiner Schlüssel, großer Schlüssel. Ich meine, das ist so lange her, dass das etabliert wurde, das ist bei heute, ja gut, auch bei Breath of the Wild, die würde ich jetzt mal rausnehmen erstmal, aber sonst bei den ganzen klassischen Zelda-Teilen immer das Ding gewesen. Du hast einen Dungeon, du hast eine Map, du hast einen Kompass, du hast kleine und große Schlüssel. Und das gab's einfach da schon. Und da sind sie nie von abgegangen. Das war offensichtlich auch Teil einfach dieses Erfolgs und Erfolgskonzept. Und das finde ich halt geil.
Ich frage mich halt, ob das so ein bisschen, ob das Teil des Erfolges ist, ob das, wie viel Nostalgie dabei ist, wie viel das auch irgendwie ein Festhalten an irgendwas ist. Ich meine, Japan, das ist ja alles so japanische Entwickler und so, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema mit Traditionen.
Ja.
Und so aufrechterhalten. Weil ich meine, wir sehen ja gerade mit Breath of the Wild, die haben ja mit sehr vielen Traditionen gebrochen und es funktioniert auch. So, und wie viel kannst du verändern? Also ich finde das mega spannend, so irgendwie sich so eine komplette Serie anzugucken und welche Themen sind denn wirklich gleich geblieben, welche nicht, was sind denn wirklich die festen Bestandteile und wie viele davon kannst du verändern, bevor es was anderes wird. So, weil ich mir in letzter Zeit habe ich festgestellt bei, um nochmal den Vergleich zu Mario zu ziehen, aber ich hatte so ein bisschen den Shattering Glass Moment, dass ich so viele Sachen gesehen habe, die in Mario Spielen wiederholt werden und immer vorkommen.
Ja.
Dass das so ein bisschen den Zauber rausgenommen hat. Also nicht ganz den Zauber rausgenommen hat, aber es dann so ein bisschen, ja, okay, das ist jetzt wieder da, aber ist das jetzt auch nur da, weil es halt da sein muss oder hat das wirklich noch eine Bewandtnis? Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich da immer so ein bisschen bei stellen würde. Und die ich dann auch bei jedem, also wenn wir über die anderen Spiele noch reden und so weiter, da kann man, glaube ich, sicherlich noch gut drüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich meine, bei Zelda sind es wenigstens noch so Sachen wie kleine Schlüssel, große Schlüssel, Map, Kompass, die haben ja alle einen Sinn und gehören zum Gameplay und haben eine Mechanik dahinter.
Das stimmt. Obwohl das ja zumindest hier in The Legend of Zelda das erste Mal natürlich ausprobiert wurde, wie das mit den Schlüsseln funktioniert. Einen großen Schlüssel gibt es ja hier gar nicht, sondern den gibt es nur als Rare Item relativ spät am Ende des Spiels. Das ist so eine Art Master-Schlüssel, der unendlich kleine Schlüssel ist. Und genau, das musst du gar nicht finden, das ist optional. Also das Das Ding ist ja so, dass was ja auch den Teil noch sehr besonders macht oder ab abgrenzt von den anderen klassischen Zelda-Teilen, ist ja, dass die Schlüssel nicht nur für die Dungeons sind, sondern die sind ja dungeon-übergreifend. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ich war ja eigentlich nur in einem Dungeon und da habe ich die Schlüssel verbraucht, deswegen
ja.
Ist es mir jetzt beim Spielen nicht aufgefallen. Ich wusste es nur ich hatte es so im Hinterkopf, weil es beim A Link to the Past Randomizer gibt's ja das Retro-Setting.
Ja, stimmt.
Und da gibt's dann ja globale kleine Schlüssel.
Das stimmt.
Und deswegen, da hatte ich dann die Connection her, dass es wohl so sein müsste.
Was natürlich auch einen Hinweis darauf gibt, ist, dass man oben in seinem HUD, wo man seine HP sieht, die beiden Waffen oder die beiden Schwert und das Equipment, das man auf die DB-Betten gelegt hat, hat man eine Anzeige für Rupees, für Schlüssel und für die Bomben. Und auch außerhalb der Dungeons werden da oben die Schlüssel angezeigt.
Und ja gut, dann das liegt nahe.
Ja, und das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt aus heutiger Sicht auch nicht mehr besonders toll finde. Aber ja, die Schlüssel sind dungeon-übergreifend und du kannst sogar in der Overworld auch später an der einen oder anderen Stelle kleine Schlüssel kaufen, die du in beliebigen Dungeons benutzen kannst. Es gibt nämlich einfach auch sonst die Möglichkeit, sich zu softlocken. Also wenn du blöd deine Schlüssel benutzt, kann es sein, dass du dann gar nicht mehr weiterkommst, weil du alle Schlüssel verbraucht hast und du brauchst halt aber irgendwie an einer anderen Stelle den Schlüssel. Und das macht später nochmal ein bisschen frustrierender und blöder. Aber da gibt es zum Glück, aber auch sehr, sehr spät im Spiel, dann halt diesen großen Master Key. Ich glaube, er heißt auch einfach Master Schlüssel. Der ist aber nicht, wie man es kennt, für die Endboss-Tür oder für eine große Truhe, sondern der ist einfach nur Infinite Small Keys.
Richtiger Master Key halt, ne?
Genau, das ist so der richtige Master Schlüssel. Da passt es ja eigentlich auch richtig. Das der Name passt einfach sehr gut.
Ich fand's auch spannend, weil es gibt ja auch einfach nur ein Schwert erstmal.
Ja.
Du hast ja nur ein Schwert. Aber dann war ich irgendwann bei einem alten Typen in Höhle oder so.
Ja.
Und der sagte dann, hier, das kannst du haben, when you master the sword.
Genau.
Und ich dachte so, das ist, also, es ist sehr nah, er hat fast Master Sword gesagt.
Ja.
Es war ganz kurz davor, Master the Sword, lass mal das Dürr weg und dann sind wir doch schon wieder bei Zelda.
Ja, das stimmt.
Ich frage mich, ob das irgendwie so daraus entstanden ist, die Lore, oder?
Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nur sicher, dass es in dem The Legend of Zelda noch kein Master Schwert gibt und auch nichts nach Master Schwert klingt. Denn in der Anleitung steht, dass das einfache Schwert das Sword ist, das man hat. Ich habe damals als Kind habe ich Holzschwert gesagt, weil das halt braun ist.
Ja, gut.
Dann kommt das White Sword, das im Prinzip ähnlich aussieht. Der Griff ist halt schon sehr Master Sword-artig, muss man sagen. Das sieht halt schon ein bisschen aus wie das Master Schwert. Aber dann gibt es noch das stärkste Schwert, das ist das Magical Sword. Das hat halt eigentlich auch, das passt auch gar nicht rein. Weder von der Optik, weil das irgendwie auch so als Icon ist es so diagonal irgendwie. Es sieht so seltsam aus und es sieht auch irgendwie nicht Zelda-mäßig aus, meiner Meinung nach.
Okay.
Aber das ist halt so das stärkste Schwert, das du bekommen kannst. Und das heißt einfach nur Sword, White Sword und Magical Sword. Nichts von einem Master-Schwert, das aus irgendeinem Stein gezogen wird oder so. Das ist erst später entstanden.
Sad noises.
Ja, schade, oder?
Ja, schon.
Ja.
Aber okay.
Ja, aber natürlich gibt es andere Items, die sich total durch die Reihe ziehen. Allem voran würde ich mal sagen, so das ikonischste Item für die Zelda-Reihe könnte, wenn man jetzt mal nicht Bomben sagt, wahrscheinlich der Bogen sein, oder? Würdest du das nicht sagen?
Ich war gerade sehr gespannt, ob du jetzt Bogen oder Boomerang sagen wirst.
Ja.
Weil ich finde beides sehr, sehr ikonisch. Wobei der Boomerang ja später so ein bisschen an Relevanz verloren hat.
Ja, der Boomerang ist schon auch sehr ikonisch. Du hast recht, weil das meistens auch das erste besondere Item war, das man bekommen hat. Und so ist es ja auch bei der Legend of Zelda. Genau. Du kannst das Ding werfen. Und da muss ich mal kurz sagen, ich finde ja auch, es sieht irre aus, wenn du den Boomerang auf dem NES wirfst, weil der einfach mit 7 Millionen gefühlt Frames sich dreht. Also ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich sehe, wie der animiert ist auf dem NES. Der sieht so geil aus, der Boomerang. Aber ja, das egal eigentlich.
Ich fand das auch gut, wie der einen schönen Bogen macht, wenn er zurückkommt, weil der zu dir kommt und wenn du dich bewegst, dann macht der trotzdem ja auch diesen Bogen.
Ja.
Das ist ja nicht irgendwie, der geht einfach nur gerade wieder zurück und verschwindet und du hast ihn wieder, sondern
der bremst auch so richtig geil ab und beschleunigt dann wieder. Also die Flugbahn von diesem Bumerang für ein NES finde ich irgendwie geil. Und dann dreht er sich halt noch mit so vielen Frames. Also das sieht irgendwie cool aus. Deswegen kann ich schon verstehen, Bumerang ist ja auch jetzt nicht so das Item. Also in wie vielen Spielen hast du einen Bumerang? Das verbindest du ja fast automatisch ausschließlich mit einem Zelda-Spiel. Oder? Also Bumerang jetzt, ist ja schon... Sagst. Das ist ja auch schon eine komische Waffe. Weil, also, wenn Stimmt. ich die auf einen Gegner werf, wird der ja auch nicht zurückkommen. Also es ist ja
Stimmt.
schon wirklich eine komische Entscheidung zu sagen, du hast jetzt einen Bumerang und damit stunst du die Gegner. Was heute so selbstverständlich ist, war damals ja irgendwie, muss sich ja jemand überlegt haben und dachte, es ist eine geile Idee. Aber kam ja selten in einem anderen Spiel nochmal vor, ein Bumerang.
Das stimmt. Ich überlege gerade, aber mir fällt wirklich gerade kein Spiel ein, wo noch ein Bumerang ist. Ist jetzt nicht so wie der Enterhaken oder
nee, das hast du häufig
in anderen Spielen, aber
ja, ein Bumerang nicht. Ist schon ein sehr, sehr, sehr krasses Zelda-Item. Vielleicht ist das dann auch wirklich noch ikonischer als der Bogen.
Das ist lustig, das ist jetzt auch gerade, weil ich so, für mich, hättest du mich jetzt vorher gefragt, ist für mich so ganz klar, Bumerang ist so ein klassisches Videogame-Item und Gegenstand, den man einsetzt.
Ja, wohl
aber nicht. Jetzt, wo wir mal drüber nachdenken, ist es wirklich eigentlich nur Zelda.
Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, in Discord oder wo auch immer ihr es hört.
Ja, auf jeden Fall.
Schreibt mal rein, wie viele Spiele euch einfallen mit einem Bumerang. Aber wenn ich mir so Link vorstelle, den ich mir vielleicht auch häufig schon auf einem Pferd vorstelle, das war natürlich damals auch noch gar kein Thema, habe ich den irgendwie mit einem gespannten Bogen im Kopf.
Ja.
Deswegen denke ich so, der Bogen ist halt auch so ein bisschen klassisches Abenteuer-Item. Der Bogen macht irgendwie auch mehr Sinn als ein Bumerang und du findest.
Aber das ist auch wieder der Punkt, wie du schon sagst, wenn du ihn vorstellst, auf dem Pferd.
Ja.
Bin ich bei dir, weil der erste, der auf dem Pferd geritten ist, war halt der erwachsene Link in Ocarina of Time. Der konnte den Bumerang auch nicht mehr benutzen.
Ja, das stimmt.
So, deswegen, da war ja auch die klare Unterscheidung. Der Bogen war für den erwachsenen Link und die Weiterentwicklung und der Bumerang war für den jungen Link. Und für mich war das auch so ein bisschen, glaube ich, so der Übergang in die zukünftigeren Spiele. So später, in späteren Spielen ist irgendwie der Bumerang immer die Vorstufe vom Bogen.
Ja.
Aber alles vor Ocarina of Time, für mich war der Bumerang wesentlich ikonischer irgendwie und häufiger genutzt bei, auch bei Link to the Past. Eigentlich noch. Deswegen, ich glaube, das hat sich bei mir auch so ein bisschen im Zuge der Zeit der Serie auch ein bisschen gewandelt.
Ja, stimmt. Naja, was aber besonders war an dem Bogen, also ich meine, Bogen gibt's immer, war also ist ja wirklich, du hattest ihn wahrscheinlich noch nicht in dem Spiel, oder?
Ich glaube, ich habe ihn eingesammelt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich ihn benutzen kann.
Warum konntest du ihn nicht benutzen? Weil du keine Munition hattest. Ja, das kann schon sein. Aber wenn du den Bogen hattest, der kommt doch, glaube ich, gar nicht so früh, ne?
Du.
Aber gut,
ich kann dir noch sagen, wie ich weitergespielt habe.
Ja, da können wir ja auch gleich mal drüber reden. Das ist ja auch was, du kannst ja wirklich auch den 7. Dungeon zuerst machen, wenn du möchtest. Das ist ja auch weird an dem Spiel. Aber ja, den Bogen hattest du wahrscheinlich und hattest gedacht, ja, wo kriege ich jetzt eigentlich Pfeile her? Und das ist ja auch so komisch an dem Spiel. Ich weiß nicht, warum, ob das aus technischen Gründen vielleicht gemacht wurde. Es gibt keine Pfeile in dem Spiel, sondern man schießt seine Rupees. Und die Rupees sind die Munition. Ich glaube, ein Pfeil kostet 5 Rupees oder 3 oder so. Und wenn ich mir das Interface oder das HUD mal so angucke, wäre da eigentlich noch prima Platz für eine Anzeige mit Pfeilen, weil da stehen halt die Rupees, die Schlüssel und die Bomben und da ist halt da ist eigentlich eine Lücke, die für Pfeile sein sollte. Aber vielleicht war das aus irgendwelchen technischen Gründen auf dem NES nicht möglich, noch so einen Counter einzubauen oder so. Ich weiß es nicht.
Oder vielleicht war es nicht möglich noch mehr, dass die Gegner noch ein verschiedenes Item droppen oder so.
Ja. Das mag sein. Und dann ist es so, vielleicht ist es auch so, dass du wirklich nur ein Rupee brauchst für einen Pfeil. Das kann schon sein. Und dann hast du mit dem Bogen auf jeden Fall auch eine sehr mächtige Waffe in The Legend of Zelda, die ordentlich Schaden macht und die du ja auch, Spoiler raus, am Ende für Ganon, der tatsächlich auch brauchst, den Bogen, so wie immer in einem Zelda-Spiel. Gibt es auch da schon die Silver Arrows? Was so absurd ist, weil du eigentlich überhaupt niemals einen Arrow findest in dem Spiel, aber du findest das Dungeon-Item Silver Arrow und dann macht dein Bogen einfach mehr Schaden und schießt weiterhin Rupees oder die werden sofort verwandelt in Pfeile deiner Rupees.
Natürlich, natürlich, ergibt alles sehr viel Sinn.
Es ergibt nicht so viel Sinn, ja, aber der Bogen ist schon sehr, sehr nice. Aber du verbrauchst damit halt auch deine Rupees und meiner Meinung nach sind zumindest, macht das Spiel das sehr, sehr gut und das, da können sich einige Zelda-Teile im Nachhinein noch, hätten sich eine Scheibe von abschneiden sollen, sind die Rupees hier, fühlen sich auf jeden Fall wichtig an und wertig. Ich weiß nicht, was, ob du schon viele Shops gefunden hattest in deinem bisschen Anspielen und gedacht hast, boah, hätte ich jetzt gerne, hätte ich mehr Rupees, wäre das gut, weil dann könnte ich das und das kaufen.
Junge, lass mich dir erzählen.
Ja.
Ich habe ein paar Shops gefunden, glaube ich.
Lass mich raten, du hattest nie genug Rupees.
Ich hatte nie genug Rupees.
Ja.
Das ist, also ich dachte so, okay, ich kann doch jetzt nicht farmen gehen und was kostet das? 120 Rupees? Mhm. Wollt ihr mich eigentlich, wie soll ich denn, wo soll ich die denn hernehmen? Das ist doch vollkommen utopisch. Und dann laufe ich rum und dann hatte ich irgendwie, ich glaube, 48 irgendwann mal. Mhm. Und dann bin ich links unten beim magischen Wald, geh in so eine Höhle und dann ist da so eine Olle und sagt, ich verkaufe die Informationen und ich war gerade so, okay, wie komme ich denn weiter? Und dann kostet das, das teuerste sind 50 Rupees und ich denke mir so, okay, ich will aber auch wirklich weiterkommen. Dann gehe ich nochmal raus, farme noch ein paar Rupees,
ja,
gehe rein, gebe der all mein Geld, alle 50 Rupees und was sagt sie? Ja, du musst es ja haben.
Genau, du wirst halt getrollt.
Dankeschön. Einfach. Tschüss. Und ich denke mir so, also,
ja, das Junge. Ist krass. Das ist krass. Da war ich. Also die Rupees sind mega, mega wichtig in dem Spiel. Also nicht nur, dass sie dir Small Keys geben, die du vielleicht brauchst, sie geben dir auch einfach Progression-Items, die du haben musst. Du kannst die Kerze da holen, die dir die Möglichkeit gibt, dann Feuer anzuzünden. Du kannst so einen Köder kaufen als Progression-Item, den du später einsetzen musst. Du kannst Rüstungs-Upgrades kaufen. Du kaufst, ich weiß nicht, ob man das White Sword nur kriegt oder, also man muss eine gewisse Anzahl an Herzen haben später für das Magic Sword, aber ich glaube, du brauchst auch noch Geld. Also Rupees kannst du nie genug haben und dann brauchst du halt auch noch Rupees, um deine Pfeile zu schießen.
Und also ich bin bei dir, es ist cool, dass die einen Sinn haben und nicht einfach nur, wie es bei den moderneren dann doch der Fall ist, irgendwie sinnlos in der Börse rumhängen.
Ja.
Aber also das war so ein bisschen out of proportion. Also da dachte ich die ganze Zeit, ich habe nie genug Geld gehabt. Ja. Und ich habe mir dann, die Kerze habe ich mir noch geholt.
Okay.
Aber es war irgendwie, ich dachte so, weil Farmen ist ja auch sehr undankbar und irgendwie, also keine Ahnung.
Ja, total. Also wie du eigentlich sehr gut an Geld kommst, aber das weißt du natürlich auch nicht, wenn du das nicht ausprobierst, ist dir die Kerze zu kaufen. Also die brauchst du zumindest, obwohl ich glaube, dass du auch eine schwache Variante irgendwo in einem Dungeon bekommst. Will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen? Du bekommst in einem späteren Dungeon eine bessere Variante des Feuers. So ist es. Hm. Also die Ursprungskerze solltest du dir kaufen und die gibt dir dann die Fähigkeit, so eine kleine Flamme ein Feld vor dir zu platzieren. Und es gibt überall auf der Welt Büsche und Bäume, die du anzünden kannst, unter denen dann Treppen erscheinen. Ohne dass du es erkennen kannst. Also es gibt keinen Indikator dafür, dass du jetzt den und den Baum anzünden kannst.
Ich habe auch hier und damit rumexperimentiert und ich habe nicht eine Stelle gefunden, wo die Kerze mir irgendwas gebracht hätte. Also auf der Overworld. Ich war dann später in einem anderen Dungeon, wo ich dann Licht machen konnte kurzzeitig. Ja. Dachte so, okay, das ist auch gut. Aber die Tatsache, dass du irgendwie auf jedem Screen auch nur eine Flamme machen kannst.
Genau.
Und dann musst du erst wieder aus dem Screen raus und wieder rein. Das heißt, rumexperimentieren und mal gucken, ob ich irgendwas anzünden kann, macht halt auch keinen Spaß, weil du kannst halt nicht irgendwie random einfach Sachen anzünden und gucken, ob was passiert, sondern musst raus und rein und jedes einzelne Feld irgendwie anzünden.
Ja.
Und wenn du dann noch versuchst, die Flamme im Kampf einzusetzen, die Flamme verletzt dich auch noch selber.
Ja.
Also das war so, oh Gottes Willen, war das frustrierend.
Aber das ist keine technische Limitierung, sondern das Upgrade der Flamme erlaubt dir dann mehrere Flammen zu machen.
Ach was.
Ja, ja, also es ist nicht dadurch, also es ist nicht so, dass sie gesagt haben, das können wir nicht. Also dann sind da zu viele Sprites oder so, wie auch immer, keine Ahnung. Sondern du kannst mit der besseren Kerze dann, ich glaube, zwei Flammen auf dem Screen machen. Oder sogar drei. Und ja, ich habe sogar auch ganz gerne damit gekämpft, muss ich sagen. Gerade so gegen die Fledermäuse fand ich es ganz praktisch, diese Flamme.
Ja, aber nur so eine Flamme zu machen und dann geht die weg und ich kann keine neue machen, das war irgendwie so, ja, okay.
Ja, das.
Also,
das,
weil ich hätte damit auch gern mehr gekämpft, aber es war so unflexibel.
Ja, ich glaube, in erster Linie ist sie tatsächlich dafür da, diese, also wirklich diese vielen, vielen Treppen, die auf der Overworld versteckt sind, freizulegen, wo es, wie gesagt, keinen Indikator für gibt, aber wenn du dir mal eine Map anguckst, wirst du dich wundern, wie viele Büsche du anzünden kannst. Und überall gibt's Treppen, wo es dann so kleine, das zieht sich ja eigentlich auch durch die Reihe, solche kleine Gamble-Games gibt, wo du dann drei Sachen aussuchen kannst, eins davon gibt dir, keine Ahnung, 10 Münzen, 1,50 und 1-10. Das ist ja auch so ein bisschen Zelda-typisch, dass es zumindest immer einmal sowas gibt. Oder du halt einfach auch Herzteile bekommst. Also die Bäume anzuzünden ist ein ganz, ganz wesentliches Ding. Aber ja, ich gebe dir recht, ohne Map müsstest du eigentlich jeden Baum anzünden. Und wenn ich mir die gerade mal so angucke, könnte ich euch sagen, in einem Screen, den ich hier sehe, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nach unten und 2, 4, 6, 8, 10, 12... Ja, vielleicht so 14 nach rechts. Also 14 mal 6 Bäume, die du anzünden könntest. Also
Jesus
es Christ, ist halt komplett Banane. Es sind meistens so Bäume, irgendwie passt es dann dazu, dass da eine Treppe ist, finde ich. Also die stehen dann vielleicht mal so einzeln rum. Aber es gibt auch die Situation, wo einfach in einer Reihe von Bäumen, und hier sind es vielleicht 20, ist der erste eine Treppe und der 16. oder so. Also komplett random. Und
ich meine, das ist ja noch nicht mal das Einzige, wie du Geheimgänge entdecken kannst, weil einen Geheimgang habe ich gefunden, weil ich das mal gesehen hatte, aber dafür, du kannst ja theoretisch jede Wand mit einer Bombe aufsprengen. Mhm. Also da sind ja auch noch mal Geheimgänge versteckt, aber die Bomben sind ja auch noch Consumables, das heißt, die verbrauchst du auch einfach und die musst du auch farmen, nicht wie die Flamme, also die Flamme ist nervig, weil du sie einmal einsetzen kannst, dann aus dem Screen raus, wieder rein, um sie nochmal einzusetzen. Aber die Bomben musst du ja auch noch farmen.
Ja, so ist es.
Also das ist ja...
Die Bomben sind aber auch wieder was Besonderes an dem Spiel, finde ich. Die Bomben, also du kannst viel mehr Wände aufsprengen, als es überhaupt nötig ist. Du hast halt ganz häufig die Möglichkeit einfach, also ihr müsst euch vorstellen, einfach 2x2 Räume und man kann quasi die Verbindungen zu den Räumen von allen Seiten öffnen, ohne dass das nötig ist mit der Bombe. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben, aber du hast halt super viele Möglichkeiten, die Wände aufzusprengen. Und die Bomben explodieren ja auch super schnell. Also du legst sie hin und bums, die explodiert ja fast sofort. Deswegen kann man damit relativ gut kämpfen auch. Die macht nämlich auch sehr viel Schaden. Aber man ist natürlich immer so ein bisschen gewillt, die Dinger zu behalten, weil man denkt, ja gut, nachher muss ich irgendwie was aufsprengen. Oder es sieht manchmal sehr offensichtlich danach aus, als sollte man es mal versuchen, da eine Bombe hinzulegen. Und dann hat man nachher keine mehr. Deswegen hat man da vielleicht nicht so gerne mit gekämpft.
Richtig. Richtig, die spart man lieber.
Ja, das ist so. Es gibt natürlich später im Spiel auch Gegner, die man nur mit den Bomben killen kann. Aber ja, die spart man.
Natürlich.
Ja. Aber so kann es natürlich auch sein, dass man in einem Dungeon eine Wand aufsprengen muss und man hat einfach keine Bomben. Und das ist dann nicht so, dass es wie später vielleicht in Zelda-Spielen war es dann typisch, an einer Stelle, wo man unbedingt eine Bombe brauchte, ist dann halt eine Vase und da sind Bomben drunter oder da liegt eine Truhe und dann kriegst du da 10 Bomben. Das hast du hier überhaupt nicht. Dann hast du halt keine Bomben. Hast du Pech. Dann musst du halt raus und reingehen und machst halt alle Gegner nochmal und guckst mal, dass die irgendwie Bomben droppen. Ja. Oder du bist halt immer gut vorbereitet und findest genügend Shops, wo du auch teilweise Bomben kaufen kannst. Aber auch wenn ich das jetzt gerade mal überfliege, sehr wenige Shops, wo man Bomben kaufen kann. In irgendwelchen kryptischen Bäumen, wo du überhaupt keine Idee haben könntest, dass da ein Shop hinter ist.
Ja, aber dann kannst du dann dein teuer verdientes Geld, was du eigentlich als Munition brauchst oder um dir irgendwelche Hinweise zu kaufen, auch ausgeben, um dir Consumables zu kaufen, damit du überhaupt irgendwie weiterkommen kannst bei Wänden, wo du nicht weißt, ob du sie aufsprengen kannst.
Genau. Ja, ist schon ein bisschen böse. Das stimmt. Aber ja, ich habe hier, wie gesagt, gerade die Map auf und finde ich eigentlich ganz schön, alles mal zu sehen. Und da fällt mir einfach auf, wie klein das Spiel eigentlich ist. Also verglichen mit einem A Link to the Past oder so. Das ist halt überhaupt kein Vergleich. Ja. Ich würde jetzt mal einfach abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Screens nach oben und man ist von unten bis oben einmal komplett gelaufen. Nach links und rechts sind es schon mehr. Da würde ich jetzt mal grob schätzen, dass es doppelt so viele sind. Aber das war's. Also wir reden hier von, weiß ich nicht, 10 mal 20 Screens.
Und dann war's das.
Das war's, ja. Und natürlich die Dungeons. Und ich glaube, hier sind auch einige Screens einfach nur Berge, wo man gar nicht herlaufen kann. Also das wirkt mir nämlich gerade ganz schön viel, 200. Aber ja, wenn ich mir die Map so angucke, ja, das dauert halt 20 Sekunden und du bist vom unteren Ende bis zum oberen Ende gelaufen. Mit den Screen Transitions vielleicht noch, oder 30 Sekunden. Wenn es eine Luftlinienroute gäbe, natürlich. Also man kann natürlich nicht einfach so von unten nach oben laufen. Aber so klein, in Anführungszeichen, ist die Welt. Und ich finde das auch mal ganz, ganz, ich sehe das ja gerade. Man startet am untersten Ende der Map und man muss nur ein Screen nach rechts, ein Screen nach oben, noch ein Screen nach oben und da ist eine Brücke. Und wenn man den Screen nach links geht, ist man im ersten Dungeon. Das heißt, man könnte wirklich im ersten Dungeon in 10 Sekunden sein. Man holt sich das Schwert und geht dann da rein. Wenn man natürlich weiß, wo das ist, oder wenn man so zielstrebig sagt, ich habe hier vielleicht die ausgedruckte Map, da sieht aus, als ist da irgendwas Besonderes, da gehe ich mal hin. Ja, aber zur großen Größenordnung einfach. Nichtsdestotrotz kann man sich schon hardcore krass verirren in dem Spiel. Du hast ja vorhin gesagt, man kann sich schon so ein bisschen orientieren, diese Biome erkennt man, aber es gibt halt auch einige Screens, die einfach copy-paste sind. Gerade in dem Wald, da gibt's halt Räume, die sehen genauso aus wie die anderen Räume. Die haben sie einfach nochmal kopiert, vielleicht auch aus Speichergründen. Und dann hast du da die Moblins und kannst eigentlich überhaupt nicht wissen, wie weit bist du jetzt eigentlich auf der X-Position, wenn du nicht die kleine Map anguckst oben links im Screen.
Und wobei es ja da auch sogar noch den, das fand ich auch wieder ganz cool, für die Zeit super, dass du halt diesen magischen Wald hast, wo du in der richtigen Kombination durchgehen musst, um überhaupt rauszukommen.
Hast du es geschafft?
Ich habe mir den Hinweis gekauft.
Ah, ja?
Ja, die alte Frau, ich glaube, das ist der mittlere Hinweis, wo ich dann nochmal Geld gefarmt habe.
Ja.
Die sagt dir dann, ja, geh links rauf, links runter und dann kommst du raus oder so.
Ja, und auch das ist ja eigentlich krass, ne? Das gab's ja dann. Ja. Bei Link to the Past gab's das nicht. Nee. Aber bei Ocarina of Time.
Bei Ocarina of Time auf jeden Fall.
Ja, so, genau. Dieser mysteriöse Wald. Bei Link's Awakening dann auch wieder. Irgendwie dieser Zauberwald. Warum haben sie das bei Link to the Past nicht gemacht?
Ich überleg gerade, hatten sie da nicht auch irgendwie sowas? Aber nee. Nicht so wirklich was Labyrinthiges war da nicht so. Also so magisch.
Ja, und auch da sehe ich gerade, wenn ich mir die Map angucke, in diesem Zauberwald gibt's auch einfach random einen Busch. Und wenn du den anzündest, ich hoffe, es gibt irgendwie einen Hinweis darauf, dann sind da wieder Treppen und das ist einfach Dungeon 8. Das ist, also, keine Ahnung, wie man den findet, um ehrlich zu sein. Und es kann aber auch sein, dass der optional ist, denn da gibt's den Master Key als Dungeon Item. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja, wild. Es ist auf jeden Fall krass. Wild. Ja. Also du hast es so ungefähr 2 Stunden gespielt. Hast du denn beim Ausmachen gedacht, boah, ich will unbedingt weiterspielen oder warst du so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was hier passiert, ich sterbe irgendwie auch immer mal gerne wieder und bin am Anfang und ja.
Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also ja, ich habe so 2-3 Stunden gespielt, den ersten Dungeon recht fix irgendwie, also ich bin ein bisschen rumgelaufen, bis ich den gefunden hatte, dann hatte ich ihn, dann habe ich den auch in einem Stück durchgemacht, dann dachte ich so, ah ja, cool, okay, so funktioniert das. Und dann habe ich irgendwie gefühlt die komplette Map abgegangen, also ich weiß ja, dass es irgendwie dieses Floß gibt, die Stellen habe ich schon gesehen und wusste ich so, ah okay, da brauche ich überall dieses Floß, aber keine Ahnung, wo es das gibt. Dann hier und da andere Stellen, wo ich so dachte, ja okay, da könnte mir das helfen, da könnte das was bringen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe mit offenen Augen durch diese Welt und mit Zelda-Erfahrung grober, ne, so wie Sachen funktionieren und wie zusammenhängen. Aber es war übertrieben schwierig, also harte Gegner einfach, wie oft dann da die Leunen rumlaufen.
Ja.
Einfach, die unendlich aushalten und dich einfach one-shotten, weil du keine Energie hast.
Ja.
Aber ich hatte auch nirgendwo das Gefühl, okay, das ist jetzt der Bereich, den ich als nächstes angehen sollte, so. Weil es halt nicht so eine natürliche Progression gibt, sondern irgendwie gefühlt war der Anfangsbereich, hatte ich mit dem ersten Dungeon erkundet und alles drumherum war so schwer, Ich habe dann so weit rumgeguckt, dann habe ich, wie gesagt, den Hinweis für den magischen Wald bekommen, bin dann durch den magischen Wald durch, bin auf diesem Friedhof, wo ich von 50.000 Geistern attackiert wurde,
ja,
wo ich da einfach durchgelaufen bin und dann einen zweiten Dungeon gefunden habe, was dann aber Dungeon Nummer 6 war, wo ich gar keine Schnitte gesehen habe, weil da irgendwelche Geister sind, die ich wenigstens mit den Flammen angreifen konnte, aber halt nur eine Flamme und dann war es das wieder. Und dann, okay, dann wieder von vorne und dann bin ich nochmal ganz woanders hin, dann war ich auf dem Berg und dann habe ich da aber irgendwie nur Sackgassen gefunden und Statuen, die ich antatschen konnte, die mich dann aber auch direkt gekillt haben und dann bist du erstmal hin und hast erstmal alle angetatscht in der Hoffnung, dass
irgendwas drunter, ja,
ein Gang kommt, aber da war dann auch nie irgendwas richtig Spannendes drunter.
Gibt's natürlich. Es gibt natürlich diese Statuen,
natürlich,
wo dann
natürlich
eine Treppe ist.
Das soweit weiß ich ja. Ich habe ja da meine Erfahrung so. Deswegen, also selbst mit der Zelda-Erfahrung war es dann halt so Stochern im Nebel.
Ja.
Und ich denke mir, hätte ich dieses Spiel damals gehabt, als ich 12 war,
ja,
hätte ich es, glaube ich, richtig cool gefunden. Und hätte mich da ewig lange reingefuchst.
Ja.
Und so meine eigene Map gezeichnet. Also wenn sie dabei war, natürlich dann auf der Map und alles erkundet. Oder ansonsten, Stunden und Stunden. Diese Zeit habe ich aber halt so einfach nicht mehr. Und die Geduld dafür und dieses,
ja, verstehe,
jetzt wirklich durchgehen und 1000 Bombenfarben, um mal alle Wände abzugehen, in der Hoffnung noch ein Secret zu finden.
Ja. Ich meine, die ausgedruckte Map, die dabei liegt, gibt dir ja auch nicht die Secrets. Also du siehst halt nur die Map, so wie du sie eigentlich auch siehst, wenn du im Spiel bist. Damals hast du ja nicht gegoogelt und da hattest du alle Hinweise. Aber du hattest halt die Map neben dir liegen und konntest ein bisschen gucken, wo bin ich gerade eigentlich und was erwartet mich am nächsten Screen. Ohne zu sehen, dass ich da die Wand sprengen kann oder sowas. Das sehe ich jetzt natürlich, weil ich mir hier so eine Map aufgemacht habe. Aber das,
und ich denke, wenn du da so ein bisschen durchgehst, ein bisschen Gefühl für die Welt bekommst und dann vielleicht mal so 2, 3 Dungeons gemacht hast, dann auch nicht beim ersten Gegner direkt stirbst, weil die so viel Schaden machen, weil du dann ein bisschen mehr aushältst, vielleicht holst du dir das erste Schwert-Upgrade, dann läufst du durch und dann hast du immer mehr ein Gefühl für die Welt und Erkundung und ich glaube, das ist schon richtig cool. Ich kann vollkommen verstehen, dass das so ein Erfolg war, dass wie viel davon einfach eine gute Formel ist, die dann immer weiter darauf aufgebaut wurde.
Ja.
Und wie das halt so ein Prototyp für ein gewisses Spiel und ein Genre wurde. Das sehe ich alles. Aber es ist halt leider hier und da nicht so gut gealtert. Es ist halt schon sehr, ja, wenig Komfort. Es ist halt sehr verkopft insofern, dass es halt sehr viel überlegt wurde, aber nicht so viel überlegt wurde, wie man das dann innerhalb des Spiels vermittelt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, damals hättest du viel mehr alles natürlich erforscht, als man das heute macht. Man hätte Dinge finden können, wie diesen Ring zum Beispiel, den man für 250 Rupees kaufen kann, irgendwo im Norden. Kann man relativ zügig hin. Ich weiß, dass ich, als ich es nochmal durchgespielt habe, auch den Ring schnell gefunden habe. Der gibt dir nämlich ein Stärke-Upgrade. Oder gibt er den Defense-Upgrade? Kann auch sein, es gibt zwei Ringe, so ist es. Es gibt den roten Ring und den blauen Ring. Einer macht dich stärker. Gibt dir mehr Defense. Also es ist nicht so, dass man klassisch die Rüstungen findet, so wie das dann später sich etabliert hat. Das macht es natürlich auch schon mal deutlich einfacher. Du findest überall diese Shops, oder kannst du finden, wenn du ein bisschen was sprengst und oft anzündest, mit den Flaschen. Die sind auch total hilfreich, weil die dein Leben wieder auffüllen. Du kannst auch überall auf der Overworld mal Herzteile finden. Also Herzcontainer. Herzteile gab es damals auch noch nicht. Also du hast immer nur direkt einen Herzcontainer bekommen. Und das hat man vielleicht dann auch anders natürlich, als du das heute spielst, gespielt. Hast dich gefreut, wenn du ein so ein Ding am Tag, wenn das dein Progress war, du weißt jetzt, dass man da ein Herz kriegen kann und übermorgen habe ich dann noch ein Herz und vielleicht versuche ich dann nochmal das Schwert zu holen, das neue und so. Das ist halt ganz anders.
Es ist halt auch so ein bisschen der Zauber des Unbekannten natürlich. Ne?
Ja.
So erkunden, du weißt nicht, wie viel da kommt, wie viele Dungeon gibt's eigentlich, wann komme ich weiter, was ist der nächste Boss, was kriege ich da hin und so. Ich glaube, damals hätte ich das sehr gefeiert. Heutzutage weiß ich halt zu viel darüber und das ist halt, da sind wir einfach ein bisschen weiter. Und das Gameplay an sich, so der Schwertkampf oder so, ist dann jetzt auch nicht so rewarding in dem Sinne.
Ja.
Dass man da jetzt sagt, nee, das macht richtig Spaß zu spielen. So in dem, also das ist so das Ding. Ich könnte mir jetzt, wenn ich jetzt überlege, dieses Spiel durchzuspielen, mich jetzt wirklich hinzusetzen und das Spiel selber zu erkunden, ist schon eine Aufgabe.
Mhm.
Das, also, könnte ich mal, aber das wäre, wenn dann der eine Reiz wäre, wirklich irgendwie alles zu erkunden und die Wege selber zu finden und zu gucken, wo man hinkommt, wo die Items sind, Progress-Items zu finden und so weiter. Das wäre, glaube ich, nämlich der Reiz, weil, aber das würde lange dauern.
Mhm.
Aber mich jetzt hinzusetzen und dann zu sagen, okay, ich will es einfach mal durchspielen und dann mit Komplettlösungen, um zu gucken, okay, da muss ich jetzt als nächstes hin, da muss ich als nächstes hin und da ist das und da ist das. Dafür gibt es Gameplay, glaube ich, einfach nicht mehr so genug her, dass mich das bei der Stange halten würde.
Ja.
Und das macht so ein bisschen schwierig. Das ist so eine schwierige Stelle, wo ich sage, oh, eigentlich müsste ich es mal durchspielen, würde ich es gern mal durchspielen. Aber wenn, dann würde es mich reizen, alles mal zu entdecken.
Ja.
Weil es für mich das immer der größte Reiz ist bei einem Videospiel, so neue Sachen entdecken und vorankommen und ja, sowas.
Wobei, ich muss sagen, ich finde das Kämpfen eigentlich, so simpel das ist, mir hat das immer Spaß gemacht. Ich finde das schon ganz cool. So mit das, also, ist natürlich super simpel. Du hast ja auch keinen Slash oder sowas, sondern hast ja nur diesen Stich von deinem Schwert. Aber ja. Man kann halt auch, das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert. Du kannst in eine Richtung laufen, stechen und dich sofort umdrehen und dann hast du halt quasi in beide Richtungen gleichzeitig gestochen. Also ich finde das Kämpfen geil und es war sehr belohnt, wenn du volles Leben hattest, weil dann hattest du die Sword Beams, nenne ich es jetzt mal. Du konntest ja dann auch schon mit dem ersten Schwert direkt ein Schwert schießen, ein weiteres. Ja, ich fand das irgendwie ganz nett. Aber vielleicht auch der Sound und die Effekte und so, das finde ich irgendwie alles geil. Ich fand das Kämpfen hat mir Spaß gemacht.
Wann hast du es das erste Mal gespielt? Damals direkt 1990 und alles?
Ja, also wir hatten es auf jeden Fall, das goldene Modul hatten wir auf alle Fälle zu Hause. Auch den zweiten Teil.
Ja.
Also die beiden goldenen Module sind ja auch, hätten sie mal so beibehalten können, oder? Wenn alle Zelda-Teile Gold wären, also es ist schon was Schönes in der Sammlung, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es zeigt ja auch, wie viel wert diese Serie ist und was für einen Impact sie hatte und alles. Also das ist ja, und mit Recht. Deswegen, ich will das Spiel auch gar nicht schlecht reden.
Nein.
Wie gesagt, ich glaube, damals hätte ich es auch mega gefeiert. Voll. Das ist so, aber im Vergleich, um einen auch etwas unfairen Vergleich zu ziehen, aber ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal Super Metroid nachgeholt.
Ja.
Wo ich gefühlt das gleiche Fazit gezogen habe mit das Spiel, hätte ich das damals gehabt als 12-Jähriger, wäre das, glaube ich, mein Lieblingsspiel aller Zeiten gewesen. Ja. Aber das hat sich halt noch wunderbar gespielt. Das kannst du heutzutage halt noch richtig gut spielen und das ist belohnend und alles. Und ja, Legend of Zelda ist halt doch noch mehr NES-Retro. Da musst du schon noch mehr Abstriche machen.
Ja, total.
Was sowas angeht. Ja.
Wenn du Prinzessin Zelda retten möchtest vom bösen Ganon.
Ja, ja.
Hast du sowohl nicht so Interesse dran?
Ich bin ja noch dran, eventuell. Also ich will jetzt nicht sagen, so, ey, niemals und ich.
Aber vielleicht reicht es dir auch, wenn du es mal gesehen hast, ne?
Das war auf jeden Fall jetzt mal gut, mal einen ersten Eindruck zu haben, jetzt mal den Anlass zu haben, da mal auch reinzuzocken. Jetzt kann ich noch eher beurteilen, worauf ich mich da einlasse, weil ich hatte schon gedacht, dass mich das Gameplay-mäßige so ein bisschen das Retro. Dass mich das ein bisschen anstrengen wird.
Ja.
Aber ich hatte es ehrlich gesagt nicht so kryptisch erwartet.
Ja.
Ich dachte schon, dass man mit dem Blick eines Zelda-Spielers heutzutage schon schneller vorankommt. Dass es wirklich so undurchsichtig ist, hat mich dann doch überrascht.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also so, wo man auf der einen Seite sagen kann, ja, aus heutiger Sicht schwierig zu spielen, finde ich aber auch, das haben wir auch gerade eigentlich ganz schön gemacht, finde ich es aus heutiger Sicht aber auch beeindruckend, was das schon so für Basics und Grundlagen für jedes weitere Zelda-Spiel gelegt hat, das Game einfach, ne? Dass man, das ist schon krass.
Das auf jeden Fall. Also das kann ich auch selber sehen, das habe ich auch schon gesagt. Es ist, man sieht, was es großartig gemacht hat, warum wir darüber reden, warum das so eine Serie geworden ist, warum es eine goldene Cartridge ist, was da alles drin ist. Das ist schon abgefahren. Da ist schon sehr viel zu entdecken und eigentlich eine sehr coole Welt, die da aufgebaut wird und so weiter. Das ist ein Genrebegründer von Videospielen einfach. Und dass das der Urvater davon ist, kann man ja quasi gar nicht hoch genug loben.
Ja, ich glaube auch, man darf das gar nicht so unterschätzen, dass sie damals sich bewusst dazu entschieden haben, dieses Spiel golden zu machen. Ich glaube, das war auch, also damit wollte man wirklich schon zeigen, das ist was Neues, Besonderes hier. Und das war ja auch ein absoluter Eyecatcher, damals ja auch, also ein goldenes Modul, krass. Und so, das hat ja irgendwas Episches. Und das war schon cool, dass das einfach ein goldenes Spiel ist.
Ist ganz lustig irgendwie, ich überlege gerade, es ist ja, natürlich ist es Marketing.
Ja, klar, nichts anderes.
So, ne, voll, es ist ja einfach Gold angemalt.
Ach, ist gar nicht echt
Gold? Ich überlege mir, ich weiß nicht, wie schwer ist es?
Nicht schwerer als jedes andere dolle Game.
Ich stelle mir gerade vor, wenn sie irgendein Gülle-Game halt Gold gemacht hätten, weil sie das halt mehr verkaufen wollten, weil aus irgendwelchen Gründen.
So wie Donkey Kong Country, gelb einfach auf dem Gameboy.
Ja, irgendwie sowas.
Ey, guck mal, aber heute, das erinnert man. Das ist schon schlau.
Ja.
30 Jahre später spricht man wieder drüber.
Immer noch.
Ja. Ja, also ich habe es auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe es immer mal wieder in so einem Zelda-Marathon im Stream gespielt. Wenn man so ein bisschen, und so war es bei mir ja auch die letzten Male, so ein bisschen auch Backseat Gaming mit dabei hat in einem Chat, fand ich, hat sich das immer richtig schön gespielt. Aber wie gesagt, das Festhängen, klar, das wird aus zwangsläufig passieren, wenn du keine Komplettlösung hast oder du es nicht 5000 Mal gespielt hast. Dann hängst du fest, weil du nicht weißt, wo du hin musst.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie mal, vielleicht mal als was Besonderes, so irgendwie mal Stream-Geburtstag zu kommen, heute spielen wir mal The Legend of Zelda, dann ziehe ich das mal irgendwie durch oder so.
Ja.
Dann mit ein bisschen Backseat-Gaming und ein bisschen selber gucken und so. Das kann ich mir schon noch vorstellen.
Ja.
Aber so für, ich glaube, es wird nie der Punkt kommen, wo ich sage, so, ach, heute habe ich mal Bock, The Legend of Zelda einmal durchzuspielen.
Ich bin interessiert an einem Randomizer.
Da fehlt mir so halt auch die Nostalgie.
Um ehrlich zu sein. Der ist bestimmt cool.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, glaube ich auch, weil das so offen ist und also, ich könnte mir vorstellen, dass der cool ist und auch challenging vom Gameplay her.
Aber da brauchst du, da musst du dich halt wirklich gut auskennen.
Ja.
Mit so vielen Secret Checks und so.
Ja, ja, klar, das stimmt. Aber ja, darauf hätte ich mal Lust. Mal gucken.
Ja, guck mal.
Ja,
guck mal.
Ja, ich habe ja jetzt hier passend zum Thema, mein NES ist ja jetzt hier komplett seit ein paar Tagen zu Hause. In einem wunderschönen roten Custom Case habe ich jetzt so einen RGB-gemoddeten NES, den ich hervorragend in den Stream implementieren kann, geschochten scharf und an meiner Röhre gleichzeitig spielen kann. Das ist ja das Problem mit so einem, mit den modernen HDMI-Dingern, die natürlich wunderbar sind, also um Gottes Willen, um an einen modernen Fernseher anzuschließen. Aber wenn ich dann eine Röhre benutzen will, das ist halt die Krux. Und jetzt habe ich einen RGB-gemoddeten NES hier und bin heiß auf einen Rando in Legend of Zelda.
Das klingt ausgezeichnet. Ja,
sag ich dir.
Da bin ich gespannt, guck ich zu. Oder spiel in der Multiworld mit, je nachdem.
Boah, das muss doch auch gehen, oder? Ja, klar geht das.
Ja, Legend of Zelda ist ja Multiworld.
Das wäre doch auf jeden Fall. Ja, dann hätten wir nämlich Ocarina of Time, A Link to the Past und A Legend of Zelda. Das wäre doch mal schön.
Doch. Und die zufälligen vier, da muss einer von uns noch Link's Awakening lernen.
Ja, okay.
Und dann haben wir es doch.
Ja, dann müssen wir uns aber wirklich...
Und Wind Waker ist auch kurz davor, ne? Wind Waker gibt es jetzt die
Alpha, ist das Beta,
keine Ahnung, die ersten Versionen.
Boah, da hätte ich so Angst.
Es ist anscheinend machbar, aber es ist noch nicht in dem Zustand, dass es in Multiworld einzufügen ist. Also die sind da noch am Balancen und Programmieren und gucken, weil es da irgendwie noch nicht so wirklich die Logic gibt. Aber Wind Waker ist in Arbeit.
Ja, aber ich will halt auch kein Zelda spielen, das irgendwie 2 oder 5 Stunden dauert, ne? Ich glaube, bei Wind Waker, das kann doch gar nicht.
Ocarina of Time.
Das geht doch auch schnell mittlerweile bei den Könnern, oder?
Und meinst du, Wind Waker wird's nicht gehen?
Ja, weiß ich nicht.
Also ich meine, Hollow Knight spielst du in 3 Stunden durch, weil gibt's einen Benchwarp oder so. Also die werden da schon Wege finden, wie man sich das fix machen kann.
Ja, stimmt.
Da sind das findige Entwickler und Programmierer, die sich da irgendwie was zusammenschustern. Ja. Habe ich vollstes Vertrauen in die Leute.
Okay. Ja, können wir ja schon mal hier leicht anteasern, dass es mal sowas geben wird. Also zumindest mal mit 3 Zelda spielen.
Ja, mit 3 auf jeden
Fall. Der Utz kann doch auch mit Majora's Mask. Da hätten wir
stimmt.
Schon, da kann er so ein Combo-Randomizer spielen.
Oh, dann machen wir aber
Dann brauchen wir aber eine grüne Zelda-Mütze.
Wir dürfen nicht zu sehr schwärmen, weil sonst werden wir drauf festgenagelt, was wir alles machen wollen.
Ja, das stimmt. Gefährlich. Ja.
Was wir aber auch noch kurz machen wollen, bevor wir hier rausgehen, wollen wir noch einmal kurz in die ins Discord schauen.
Oh ja, da gucken wir gerne rein.
Letzte Folge.
Zu unserem Thema Lightguns-Nähmaschinen.
Und Football.
Ja. Ja, ja, stimmt.
Aber es scheint, als hätten wir einen kleinen Nerv getroffen, weil da gab es dann auch wieder einige nette Anekdoten. Voll. So irgendwie. Ist so ein bisschen Nostalgie.
Ja.
In der Tat, Louis hat noch die Donkey Kong Kongas.
Ja.
Erwähnt.
Wir lieben sie.
Die haben wir nicht.
Natürlich.
Wir haben sie nicht erwähnt, glaube ich, in der Folge.
Ja, aber ist das skurril? Das ist doch echt ein guter Controller.
Ah, welches Spiel spielst du demnächst mit ihnen durch?
Komm. Keins, aber
jetzt will ich eine Ansage.
Also es ist zumindest, ja, ja. Nee, hat doch nur zwei Knöpfe. Na, drei mit dem, ja, das, da kannst du nicht viel durchspielen mit, glaube ich.
Naja, NES-Spiele kannst du damit locker
durchspielen. Ja. Ja, gut, das stimmt. aber ich sehe auch noch in den Kommentaren Dinge, die wir nicht, oder ich glaube nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Jansen schrieb oder zeigt auch ein Bild von dem Gameboy Sonar fürs Angeln.
Das hatte ich in der Tat noch auf der Liste, was da sind wir nicht wirklich durchzugekommen. Das ist ähnlich wie die Nähmaschine, weil in Japan Angeln ja recht groß ist.
Ja.
Ist es wieder so ein Ding, das halt einfach den Gameboy als, als Computer nutzt.
Schlau.
Aber es ist einfach ein Sonar. Also es ist wirklich, du kannst mit dem Gameboy angeln gehen. Das hatte ich noch auf der Liste, aber das ist irgendwie nicht zugekommen.
Ja, es ist gut. Es ist einfach ein günstiger Bildschirm, ne? Das ist
richtig.
Weil jeder das Teil eh hat.
Ich fand aber das Super Nintendo Entertainment Bike spannend.
Ja, das habe ich auch noch nie gesehen.
Also was ich frage mich, was man auf dem gespielt hat. Irgendwie Fahrradfahren am Super Nintendo?
Aber kennst du ein Fahrradfahren-Spiel außer Paperboy?
Nee, außer Paperboy
nicht. Ja, ich auch.
Aber nicht. Vielleicht sowas wie heißt es mit den Motorrädern?
Mit den Motorrädern.
Motocross oder was?
Excitebike.
Excitebike, ja. Siehste.
Ja, das war.
Ist halt auch nicht Super Nintendo, nee, aber.
Ja. Ja, auf jeden Fall richtig schöne, viel Rückmeldung, viele positive Worte natürlich auch.
Ja.
Das freut
mich. Ja, Reefy hat auch das Baby gefunden. Ja,
Reefy hat das Baby gefunden. Ich will es. Ich will es haben. Oh. Meintest du das Baby für die Wii? Ja, das meinte ich. Das furchtbare Babysitting-Mama-Baby. Ja, Mist. Muss ich mal gucken. Ja, das ist sehr schön. Also das solltet ihr, wenn ihr auch Interesse habt, vielleicht mal zu unserer Folge jetzt etwas zu schreiben, was wir uns dann in der nächsten Folge mal angucken können, dann joint unserem Discord-Server. Ihr findet alle Links dazu unten in den Shownotes oder je nachdem, wo ihr gerade hört, unten im Text.
Richtig. Und dann kommt mein Discord und sagt mir, wie was für ein Banause ich bin, dass ich The Legend of Zelda nicht so mag. Oder erzählt, was ihr alles gefunden habt.
Nein, du magst das doch. Du hast einfach aus deiner Erfahrung jetzt, aus heutiger Sicht, von dem Matthias, der 38 ist oder bald ist, gesprochen. Und das ist doch was anderes. Also du magst das Spiel ja. Du findest es nur heute natürlich schwer nachzuholen. Und das finde ich, ist ja auch verständlich.
Das stimmt.
Genau.
So. Ich glaube, darauf können wir uns irgendwie einigen.
Ja. Ja, aber wahrscheinlich haben wir deutlich Positiveres zu berichten, noch Positiveres, wenn wir über andere Zelda-Spiele sprechen.
Ich würde auch mal davon ausgehen. Ich glaube, da kommen noch ein paar schönere Highlights auf uns zu. Zumindest für mich größere Highlights,
ja.
Sagen wir so.
Ja. Und das wird auch ganz spaßig und da freue ich mich sehr drauf. Also wir werden natürlich jetzt nicht, wir haben jetzt ja nicht mit The Legend of Zelda angefangen, um da einen Cut zu machen, sondern wir möchten schon natürlich über, ja, so ein bisschen die Zelda-Reihe mit in unser Programm aufnehmen, weil es ja auch einfach eine ganz bedeutende Reihe ist und ja auch unter anderem The Link to the Past eines der Spiele ist, das uns ja mit am meisten aktuell beschäftigt, würde ich mal sagen, oder immer wieder, über die längste Zeit hinweg beschäftigt. Und da kann man natürlich lange, lange Folgen drüber machen und da freue ich mich auch sehr drauf.
Da können wir lange drüber quatschen.
Wieso gab es eigentlich keine witzige Peripherie für Zelda-Spiele? Einen Master Schwert-Controller? Ach Gott, gab's ja auf der Wii, ja.
Genau, für die Wii gab es Master Sword und es gab natürlich dann das Crossbow-Training.
Ach ja, stimmt, Mist.
No, also Zelda gab es schon ein, zwei Sachen.
Ja, du hast recht. Aber kein Bumerang, den man werfen kann
zu
Hause, der dann
nicht. Ich glaube, das ist ein. Da haben sie dann doch an die Fernseher gedacht.
Also ich werde es mal versuchen, wenn ich mal irgendwo einen Bumerang sehe und ich schmeiß mal auf jemanden. Also ist irgendwie erst dumm, dass der zurückkommt, ne?
Na, ist so ein bisschen die Captain America
Logik. Ja, das stimmt.
Mit dem Schild. Kommt immer zurück.
Ja, gut. Ist wahrscheinlich ein magischer Bumerang.
Ja, wir sind halt nicht so krass geskillt mit dem Bumerang wie Link. Das ist halt einfach das
Ding. Ja, klar.
So.
Ja gut, wunderbar.
Aber was immer wieder zurückkommt am Ende einer Folge.
Ich weiß es.
Gott. Wie auch jedes Mal. Ich weiß nicht, ob die Überleitungen besser oder schlechter werden. Zum Intro und Outro.
Ja, mittel. Gleich bleiben gut.
Gleichbleibend.
Gleichbleibend.
Okay, gut. Damit kann ich leben.
Vielleicht brauchen wir mal die Ocarina-Version. Wir brauchen verschiedene Versionen vom Outro. Das muss doch eine KI hinkriegen. Letztens haben wir noch gesagt, die müsste mal Gameboy-Tunes haben. Jetzt müsste mal von der Ocarina gespielt werden. Das muss doch. Ich werde es mal googeln.
Zu Weihnachten die Blockflötenversion. Genau,
dass es immer irgendwie thematisch passend ist. So, saisonal und auch zum Thema passend.
So. Ja. Fände ich gut, aber wir sollten uns nicht drauf festlegen.
Ja, besser.
Sollte immer ein Highlight bleiben. Weil ich meine, es ist ja immer noch das beste Intro und Outro, so wie es schon
ja,
ist.
Ja, eben. Also, besser geht's ja nicht. Gut, okay,
dann war's das. Ich danke dir.
Ich danke dir auch, es war sehr schön.
Yes. Und euch da draußen danken wir natürlich auch fürs Zuhören.
Unbedingt.
Und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss. We'll be right back.